Wer schon mal selber ein Kind bekommen hat, das ist irgendwie eine schräge Sache. Deine Frau liegt im Krankenhaus, du bist dann wahrscheinlich dabei, bei der Geburt darf man heute. Das Kind kommt zur Welt, dann gehst du mit Maxi-Cosi aus dem Krankenhaus, packst das Kind ins Auto und fragst dich, wie wird mein Leben jetzt sein? Was wird jetzt passieren? Wie wird sich gestalten? Das ist eine gute Frage. Es wird interessant. Spannend, also viel Windel wechseln, viele Nächte wach bleiben, ewig füttern, Auseinandersetzungen, wenn die Kinder größer sind, Machtspiele, also wie man sich so wünscht, manchmal wenig Freizeit. Aber es ist schön. Aber die Frage ist berechtigt, wie wird das sein? So ähnlich mag es Petrus und den Aposteln ergangen sein, der Traum jedes Predigers, Petrus predigt an Pfingsten, 120 Leute in der Gemeinde, 3000 kommen zum Glauben. Petrus packt den Maxi-Cosi und fragt sich, wie wird das jetzt werden? Wie kann ich die Leute im Glauben weiterbringen? Wie kann ich ihnen helfen, dass sie im Glauben wachsen? Und das ist eine wichtige Frage. Unser Jahresthema ist ja Jüngerschaft. Und das hat was damit zu tun, wie ich im Glauben wachse, welche Schritte wichtig sind, was gut sind als Christ, um eben weiterzukommen. Und das Thema heute lautet ja Gemeinschaft des Glaubens. Ich lese den Text aus Apostelgeschichte 2, Vers 42 bis 47. Da lesen wir, ihr könnt es hier auch mitlesen, sie nahmen stetig an der Lehre der Apostel teil, an der Gemeinschaft, an den Mahlfeiern und an den Gebeten. Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle. Und die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zum Mahlfeuer in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Wir sehen also etwas von dem Ausbildungsprogramm, das die Jünger von Jesus vielleicht mitbekommen haben, wie sie überlegt haben, wie können wir die jungen Christen im Glauben leiten. Und da möchten wir uns drei Gedanken anschauen. Den ersten habe ich überschrieben, bleibende Gemeinschaft der Mitte. Das fängt ja an, da ist die Rede davon, sie blieben beständig. Das hat was von Regelmäßigkeit zu tun. Man kann auch übersetzen, mit brennendem Einsatz, ganz hingegeben, dranbleiben. Die blieben an Jesus dran, an der Mitte sind sie dran geblieben. Wenn man von der ersten Gemeinde spricht, dann geht es nicht um Tradition, so wichtig Tradition sein mögen. Es geht um gelebtes Leben mit der Mitte, um gelebtes Leben mit Jesus. Wisst ihr, der Heilige Geist, der schafft immer etwas Lebendiges, nichts Totes, etwas Lebendiges, etwas Bleibendes. Der ist nicht zufrieden, wenn etwas erstarrt, sondern er möchte ja leben und das gilt auch für eine Gemeinde. Und worin sollte die Gemeinde beständig bleiben? Ich habe schon verraten, vor allem an der Mitte an Jesus. So wie Kinder, ich habe schon erzählt, die eine Hütte bauen. Die Kinder bauen eine Hütte für sich, für ihren Club. Und sie legen drei Regeln fest, damit ihr Miteinander der Gruppe gelingt. Die erste Regel ist, niemand macht sich zu groß, niemand macht sich zu klein. Und wir halten uns an die Mitte, an unser Ziel, dass die Hütte uns dient. Und das machen die Christen, sie halten sich an ihre Mitte, an das, was sie eint. Man liest das in 1. Petrus 3, Vers 15, da schreibt Petrus, lasst vielmehr Christus, den Herrn, die Mitte eures Lebens sein. Luther übersetzt es so, heiligt eure Herzen in Jesus. Jesus soll das Zentrum ihres Glaubens sein, darum kreisen die Christen. Das ist ihnen wichtig und das ist das Erste, was die Apostel den Jüngern mitgeben. Lasst Jesus die Mitte eures Glaubens sein, darum kommt es an. Es reicht nicht, darum steht hier auch das Wort regelmäßig, wenn man sonntags hierher kommt, das ist schön, nicht falsch verstehen, ich freue mich über jeden, der in Gottesdienst ist, aber es reicht nicht, am Sonntag all das von Gott zu erwarten, was er uns schon in der Woche auch geben möchte. Ich kann nicht am Sonntag nachholen, was Gott mir auch am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag geben möchte, Beständig heißt, jeden Tag mit Jesus zu leben, in die Mitte sein zu lassen. Also was haben die Jünger jetzt getan? Was erfahren sie, was sie gemacht haben, um in der Mitte an Jesus zu bleiben? Wir kennen das Schema oder was uns hier mitgegeben wird. Sie bleiben in der Lehre der Apostel. So wie als wir das erste Baby mit nach Hause genommen haben, ganz wichtig, außer Windeln, die brauchen immer was zu essen. Du kannst immer reinschieben, die schreien trotzdem immer wieder. Christen brauchen Nahrung. Das schreibt Petrus später im ersten Petrusbrief in Kapitel 2, Vers 2. So wie ein Säugling nach Milch schreit, sollt ihr nach der reinen Milch, dem Wort Gottes, verlangen, die ihr benötigt, um im Glauben zu wachsen. Christen brauchen regelmäßig Zugang zum geistlichen Essen. In der Gemeinde, die Jesus wirklich ernst nimmt, ist solide Lehre unersetzlich. Von hier vorne, aber auch die ich selber täglich aus der Bibel raushole. Bibellesen hilft Christen, geistlich zu denken. Dinge einzuordnen, wie Gott sie einordnet, das brauche ich. Es hilft mir vor allem zu hören, was Gott zu sagen hat. Wenn ich wissen will, wie Gottes Herz tickt, dann ist gut, ich frage Gott und seinen Willen erfahre ich zuallererst eben in seinem Wort. Da sagt Gott mir, wie er tickt, was ihm wichtig ist, was er für dich und mich wünscht, was ihm auf dem Herzen liegt. In Gottes Wort spricht Gott zu seinem Herzen in mein Herz. Darum brauche ich das. Und nochmal, für Christen ist es unerlässlich. Ein katholischer Bischof, Erzbischof, glaube ich, der hat mal was Schönes gesagt. Ich habe das Zitat vor 5 Jahren oder 6 Jahren schon mal genannt, aber ich muss es euch nochmal mitnehmen. Der hat gesagt, ihr könnt es ja mitlesen, viele nehmen ja heute bei offenen Fragen zuerst den Weg zur Suchmaschine im Internet und nennen es Googlen, wenn sie nach Antworten und Hilfestellung suchen. Und er hat gesagt, wäre es bei den Grundfragen unseres Lebens nicht hilfreicher und verlässlicher, zuerst zu bibeln? Das finde ich so schön. Du und ich, wenn wir Christen sind, wir sollen Menschen sein, die bibeln, bevor wir googeln. Ich google auch viel, aber es hilft zu bibeln, um in der Bibel zu Hause zu sein und zu wissen, was das für uns bedeutet. Jüngerschaft braucht Gottes Wort. Paulus nennt ein zweites, was wichtig ist. Er sagt, wir brauchen die Gemeinschaft. Im Griechischen steht da Koinonia. Koinonia heißt etwas gemeinsam machen, zusammen machen. Hier in der Apostelgeschichte ist die Rede von dem gemeinsamen Leben der Gemeinde. Und Christen teilen verschiedene Dinge, die wir gemeinsam haben. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, als Christen haben wir Teilhabe am gleichen Gott. Du und ich, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, ist unser Herr der gleiche. Im Johannesbrief schreibt Johannes in 1. Johannes 1, Vers 3, wir verkünden euch, was wir gesehen und gehört haben, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Du und ich, wir haben Gemeinschaft mit Gott, deshalb sollen wir auch Gemeinschaft untereinander haben. Und es gibt diese Wahrheit, du wirst deinem Bruder oder deiner Schwester im Glauben nie näher sein, als wenn du nah bei Jesus bist und der andere auch. Und das brauchen wir. Wir haben gemeinsame Teilhabe an Gott. Das Zweite ist, wir brauchen einander. Christen brauchen ein Team, ein Unterstützungssystem. Wir sind manchmal blauäugig, denken, wir schaffen alles alleine. Wenn Leute ins Weltall fliegen, Astronauten, die fliegen nicht allein, die brauchen ein Team. Die brauchen ein Team auf der Erde, das alles vorbereitet, das sie begleitet, das unter Umständen korrigieren kann oder eingreifen kann. Die werden das nie allein machen und wenn, ist es wahrscheinlich ihr einziger Ausflug, weil sie wahrscheinlich nicht zurückkommen. Tiefseetaucher. Wenn Leute in die Tiefsee tauchen, wären sie dumm, es alleine zu machen. Meistens gibt es ein Schiff, das oben ist, das sie unterstützt, das zur Not irgendwas durchführen kann, um sie zu retten. Menschen brauchen ein Team. In der ganzen Bibel geht es nicht um Jesus, um mich, sage ich jetzt mal. Es geht nicht um Jesus, um mich. Es geht immer um Jesus und seine Braut. Die Braut von Jesus ist seine Gemeinde und du und ich, wir sind Teil einer Gemeinde. Wir sind nicht Einzelkämpfer, sondern Jesus hat uns in sein Team gestellt. Wir brauchen eine Struktur, die Gott geschaffen hat, die Gemeinde. Und die dürfen wir auch nicht einfach aufgeben und sagen, das brauche ich nicht. Christen brauchen Gemeinschaft mit anderen Christen. Wir sind keine Einzelkämpfer und wenn wir es sind, sind wir es vielleicht nicht lange, weil alleine hält man es schlecht aus, außer es geht nicht anders, das gibt es manchmal vielleicht auch, in Verfolgungssituationen. Aber du und ich, wir brauchen gegenseitige Korrektur. Ich brauche jemanden, der mich mal in den Arm nimmt, der mich tröstet. Ich brauche jemanden, wenn ich Not habe, der zu mir sagt, du, ich bete mit dir. Wie oft habe ich es erlebt, als ich selber nicht weiter wusste, dass Freunde gesagt haben, Frank, ich bete für dich. Und das hat mir immer gut getan. Und das braucht nicht nur ich, das brauchst du genauso wie ich. Wir brauchen Liebe und Annahme, wir brauchen einander. Und Gemeinschaft zeichnet nicht noch durch etwas Drittes aus. Wir haben nicht nur den gleichen Gott, wir haben nicht nur ein Unterstützungssystem, sondern wir dienen einander. Das schreibt Petrus hier, schreibt Lukas in der Apostelgeschichte über die erste Gemeinde. Die haben einander unterstützt, die haben geteilt. Die haben nicht zugelassen, dass Christen in Not sind, sondern manche, nicht alle, manche denken, da wäre der Kommunismus ausgebrochen, davon ist da gar nicht die Rede, sondern manche behalten ihre Häuser auch, aber manchen Christen ging die Not der anderen Christen so ans Herz, dass sie gesagt haben, ich verkaufe, was ich habe und ich unterstütze anderen. Aber es war freiwillig, aber sie haben einander geholfen. Christen dienen einander. Man kann jetzt sagen, das ist nicht verpflichtend, ich muss mein Haus nicht verkaufen, muss ich auch nicht, nur wenn Gott es mir wirklich so deutlich macht, dass ich nicht anders kann. Aber woraus wir nicht rauskommen, ist, dass es hunderttausende Christen in Not gibt und Jesus uns nicht einfach rauslässt und sagt, das muss uns nicht kümmern. Du und ich, wir sind herausgefordert, Christen zu unterstützen, mit Christen zu unterstützen, unseren Brüdern und Schwestern zu helfen, für sie da zu sein, ihnen zu dienen. Gemeinde soll sich kümmern. Ihr wisst, dass meine erste Frau an Krebs gestorben ist und ich habe es erlebt, dass Gemeinde sich kümmert. Dass als wir eben immer im Krankenhaus waren oder bei Chemotherapien, haben Menschen für uns gekocht aus der Gemeinde. Ältere Geschwister haben für uns fast täglich Essen vorbeigebracht. Ich musste nicht kochen, meine Frau konnte nicht kochen. Das hat wirklich geholfen, das hat gut getan. Ich weiß, dass Christen für uns gebetet haben. Meine Frau ist trotzdem gestorben. Das heißt nicht immer, dass alles gut wird, aber wir wussten, wir sind getragen. Im Hospiz kamen Menschen aus der Gemeinde und haben für meine Frau nochmal gesungen und gebetet, obwohl wir gar nicht wissen, was sie noch mitbekommen haben. Aber es hat gut getan zu wissen, da ist jemand, da sind Leute, die sind für mich da. Und das wünsche ich dir auch, dass du einen Hauskreis hast, eine kleine Gruppe in der Gemeinde, die für dich da ist, wenn es wirklich schwierig wird. Die kommen und dir den Arm um dich legen und sagen, Frank oder wie du heißt, ich bin für dich da, wir helfen dir, ich unterstütze dich. Das brauchen wir, das tut gut. Paulus nennt ein drittes, was Christen brauchen, im Brotbrechen. Christen brauchen im Abendmahl immer wieder die Ausrichtung auf Jesus. Zu blicken auf Jesus, was er für uns getan hat, wer er ist, dass wir uns erinnern, Jesus ist für mich gestorben, der liebt mich so sehr, dass er am Kreuz alles getan hat, damit ich leben kann. Und das feiern wir im Abendmahl. Und das haben Christen regelmäßig gefeiert, um das nie zu vergessen. Und die haben auch miteinander gegessen. Darüber haben wir letzte Woche gesprochen, mit Gastfreundschaft. Das war ihnen auch wichtig, miteinander unterwegs zu sein. Das brauchen wir, den Ausblick auf Christus. Ein viertes haben Christen gemacht. Sie blieben eigentlich steht da nicht im Gebet, sondern sie blieben beständig in den Gebeten. Da steht ein Plural. Die haben aneinander teilgenommen, an dem, was die Gemeinde geprägt hat. Natürlich an den persönlichen Dingen. Aber wisst ihr, wofür die ersten Christen besonders gebetet haben? Sie haben gebetet um geistliche Kraft. Ihnen wurde gesagt, ihr dürft nicht von Jesus erzählen. Was haben sie gemacht? Sie beteten darum, dass Gott ihnen Kraft gibt, trotzdem von Jesus zu erzählen. Und sie haben die Kraft erfahren. Als sie beten, heißt es, dann bebt die Erde. Sie bekommen Bestätigung, sie bekommen Freimut und sie sprechen von Gott, weil Gott sie unterstützt hat. Die ersten Christen beteten um göttliche Führung. Die wollten nirgendwo hingehen, wo sie nicht hin sollten, sondern wissen, bin ich richtig? Und das ist auch für dich und mich ein gutes Gebet zu bitten: Herr, was ist dein Plan für mein Leben? Was soll ich tun? Was ist dran? Mit welchem Menschen muss ich mich beschäftigen oder was ist heute für mich wichtig? Und es kann sein, dass Jesus dir etwas zeigt, wo du denkst, ja, da bin ich heute gefragt. Die Christen beteten um geistliche Gelegenheiten. Die waren so, dass sie sagten, wir möchten gern Menschen von Jesus erzählen. Und sie haben dafür gebetet, dass Jesus ihnen Türen öffnet. Und wenn eine Tür offen war, dann hatten die den Mut, auch von Jesus zu erzählen. Das ist auch ein gutes Gebet mit deiner Familie, mit deinen Freunden, mit denen du dich so schwer tust, nicht zu beten, Herr, ich kann dir nicht zum Glauben bringen, du kannst es, aber schenk doch offene Türen. Und wenn die Türen dann offen sind, das auch zu nutzen. Die Gemeinde, die erste Gemeinde lebte vom Gebet. Die haben erlebt, was passiert. Ich habe gesprochen von der bebenden Erde. Als Petrus im Gefängnis ist, betet die Gemeinde. Petrus wird auf wunderbare Weise freigelassen. Sie beten, als Paulus und Silas im Gefängnis beten, die Fesseln fallen von ihnen ab. All das haben sie erlebt durchs Beten. Und das wünsche ich uns auch, dass wir daran festhalten. Also, wenn man den ersten Punkt abschließt, muss ich einfach nur fragen, was ist deine Mitte? Um was kreist dein Leben? Wenn es Jesus ist, dann sind wir gut beraten, an Jesus beständig diese Regelmäßigkeit dran zu bleiben, zu sagen, ja Herr, du sollst Raum in meinem Leben haben, ich möchte beständig in dir sein und bleiben. Der zweite Gedanke, die zweiten und dritten sind etwas kürzer als der erste, aber im ersten steckt da auch viel drin. Jetzt kommt ein Wort, das habe ich erfunden, ich habe es erfinden lassen von ChatGPT, ein Wort von Ehrfurcht und Freude. Das Ergebnis war ehrfreudig, das fand ich sehr schön. Die erste Gemeinde bildete eine ehrfreudige Gemeinschaft, eine ehrfreudige Gemeinschaft. Warum ehrfreudig? Weil eben beides in der Gemeinde zu spüren war. Ehrfurcht und Freude. Und das widerspricht sich interessanterweise nicht, sondern es kommt zusammen, das ist in Balance. Es ist zuerst die Rede von Ehrfurcht. Wir lesen das in Apostelgeschichte 2, Vers 43. Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle und die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder. Warum hatten die Menschen Ehrfurcht? Weil die erlebt haben, Gott hat unsere Stadt besucht. Da sind Menschen zum Glauben gekommen, die Menschen drumherum haben das mitgekriegt. Die Apostel haben zur Bestätigung ihrer Vollmacht Zeichen und Wunder tun dürfen. Und die Menschen haben erlebt, der Bettler, der vorm Tempel saß, Apostelgeschichte 3, der kann plötzlich laufen. Der war Zeit seines Lebens gelähmt und andere Dinge. Und die haben gemerkt, Gott ist hier. Und wenn Gott da ist, wenn man das so erlebt, dann hat das oft zur Folge eine tiefe Ehrfurcht. Keine Angst, sondern Ehrfurcht, das ist nicht das Gleiche. Karl Barth, der bekannte Theologe, wenn ihr jetzt Zeitung gelesen habt, der war mal Professor in Münster. Ich habe gelesen, der wohnte in der Himmelreichallee, also am Stadtfriedhof. Der war aber relativ lebendig als Pfarrer und hat einmal geschrieben, Karl Barth, die Furcht des Herrn ist die Ehrfurcht vor seiner Majestät, nicht die Angst vor einem Tyrannen. Die hatten Ehrfurcht, weil sie merkten, Gott selbst ist da. Das bedeutet Ehrfurcht. Der lebendige Gott ist gegenwärtig und das macht immer was mit Menschen. Und wisst ihr, jeder Gottesdienst sollte eigentlich eine Feier der mächtigen Taten Gottes sein. Wenn wir zusammenkommen, tut eine gewisse Portion Ehrfurcht gut, zu denken, Gott ist heute hier. Und ich freue mich, dass Gott gegenwärtig ist. Und Gott ist lebendig. Und darum ist Ehrfurcht richtig und gut. Aber das Zweite stimmt eben auch. Die waren nicht nur ehrfürchtig, darum das Wort ehrfreudig. In der Gemeinde gab es auch Freude. Gemeinde soll nicht teilnahmlos sein. Da soll es nicht so kalt sein wie hier. Ich habe ein Bild mitgebracht. Warum ist es in unseren Kirchen so kalt? Weil so auf der Kanzel so viele Kühlschränke predigen. Manchmal stehen auf der Kanzel nicht nur Kühlschränke, manchmal bist du und ich auch ein Kühlschrank im Alltag. Dass die anderen denken, wenn sie den sehen, was ist da von Freude, Glaubensfreude in seinem Leben zu spüren? Vielleicht wenig. Jemand hat gesagt, es gibt viele fromme Menschen, denen leider eine wenig schöne Strenge anhaftet. Niemals käme jemand auf den Gedanken, sich von ihnen Hilfe zu erbitten. Es sind Eisbergchristen, wie jemand sie mal genannt hat. Was haftet dir denn so an? Ein Wohlgeruch Christi oder eine gewisse Strenge, wo Leute sagen, oh, da will ich aber nicht sein, das duftet nicht gut. Wir lesen Apostelgeschichte 2, Vers 46. Ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Das finde ich so schön, ne? Ehrfurcht und Freude, beides zusammen. Sie erlebten Gott und das hat sie nicht traurig gemacht, im Gegenteil, sie haben sich gefreut, weil Gott lebendig ist. Wenn wir über die Frucht des Heiligen Geistes sprechen, eine der Auswirkungen der Frucht ist Freude. Das war in der Gemeinde zu spüren. Unser Gott lebt und darum haben sie sich gefreut. Weil Jesus mein Leben befreit hat, weil ich mit meiner Sünde nicht mehr alleine bleiben muss, kann ich mich freuen. Das heißt nicht, dass ich mich immer freue, egal was geschieht, aber auch in schlechten Zeiten bleibt ein Grund der Freude gleich, nämlich Jesus, der mich liebt. Die Situation mag schlecht sein, das gibt es, schrecklich gibt es. Und trotzdem gibt es so eine gewisse Freude, an der man festhalten kann, man weiß, mein Herr lebt. Du und ich, wir sollen Botschafter der Freude sein. Darum konnte C.S. Lewis einmal sagen, ihr kennt das Zitat schon, Freude ist im Himmel eine ernstzunehmende Angelegenheit. Der hat beides in einen Satz gepackt. Freude ist im Himmel eine ernstzunehmende Angelegenheit. Finde ich schön. Wenn wir das hinbekommen, ne, das kriege ich auch oft nicht hin, aber wenn wir es hinbekommen, Ehrfurcht und Freude zu leben, glaubt mir, so ein Christsein hat Auswirkungen. Menschen merken das. Da geschieht was, die lassen Jesus Herr ihres Lebens sein und trotzdem können sie sich freuen oder haben gerade deshalb Freude und Menschen mich fragen, warum bist du so? Das ist doch schön, wenn das so passiert. Der dritte und letzte Gedanke, die missionarische Gemeinschaft der Hoffnung. Wisst ihr, es gibt etwas, jemand hat das mal Koinonitis genannt, eine krankmachende Form der Gemeinschaft, wenn Gemeinde sich so lieb hat, dass sie sich nur um sich selber dreht. Und interessanterweise war das in der Apostelgeschichte nicht so. Wenn man Vers 42 alleine liest, ne, da hieß es ja, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, Gemeinschaft, Brotbrechen und Gebeten. Könnte man denken, die blieben nur unter sich. Das haben sie nicht gemacht. Denn die erste Gemeinde war trotzdem missionarisch und nach außen gerichtet. Lebendige Gemeinde ist immer, wirklich, das immer darf man nicht streichen, lebendige Gemeinde ist immer missionarische Gemeinde. Oder jemand hat das auf so einer Kirchenplattform, Grace heißt die, formuliert, die Kirche, die nicht evangelisiert, wird versteinern oder aussterben. Wir kommen nicht, Evangelisation ist nicht etwas, was Gemeinde mal macht. Das Wesen der Gemeinde ist Mission. Darum gibt es uns als Gemeinde. Sicher, damit wir uns auch gegenseitig unterstützen, aber damit wir von Jesus erzählen, in die Welt gehen, Menschen von Jesus erzählen. Die erste Gemeinde hat das so erlebt. Sie waren lebendige Gemeinde, missionarisch, sicher durch die Predigt der Apostel, durch das Zeugnis der Menschen, durch das, was geschehen ist. Aber drei Dinge lernen wir von der ersten Gemeinde. Das erste war, in unserem Vers heißt es ja, wenn du einmal zurückgehst, der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Ganz wichtig, das erste ist, der Herr selbst fügt Menschen zur Gemeinde hinzu. Wir sind manchmal zu Recht, überlegen wir uns, wie wir Menschen erreichen können. Das sollen wir auch, das müssen wir auch. Aber bei all unserem Denken dürfen wir nie vergessen, der Einzige, der Menschen zur Gemeinde hinzufügen kann, ist Gott. Nicht ich und nicht du. Darum sind wir wieder zum Beispiel bei den Gebeten. Ist es umso wichtiger für Menschen zu beten, dass Gott ihr Leben verändert. Gott allein kann Menschen zum Glauben rufen. Ich habe schon oft gesagt, ich hätte manchen Menschen am liebsten einen Tritt in den Hintern gegeben, um zu sagen, jetzt mach doch den Schritt mit Jesus. Kann ich aber nicht. Also ich kann ihn treten, aber es bringt wahrscheinlich nichts, außer dass er sich ärgert. Das kann nur Jesus tun. Und ich kann nur beten und damit rechnen, dass Gott das aber immer noch tut. In demütiger Abhängigkeit von Gott sind wir kreativ und bitten Gott, dass er Menschen zum Glauben ruft. Das war das Erste, was wir lernen. Das Zweite, Gott fügte die Menschen zur Gemeinde hinzu. Jemand hat das zu Recht gesagt. In dem Text steht ja, er fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Das heißt, zum einen, in die Gemeinde kamen nur Menschen, die bekehrt waren. In der ersten Gemeinde gab es keine Namenschristen, sondern wer Jesus hatte, kam in die Gemeinde. Das Gegenteil stimmte aber auch. Es gab keine Christen, die gerettet wurden, aber nicht zur Gemeinde gingen, sondern für Christen war es üblich, ich brauche eine Gemeinde. Versteht man, beides kommt zusammen. Ne? In der Gemeinde sollen Menschen sein, die Jesus erlebt haben, die von Jesus gerettet wurden. Und das andere stimmt aber auch, als Christ brauche ich die Gemeinschaft der Gemeinde. Auch das stimmt. Gemeinde ist nicht immer schön, weil du und ich drin sind. Ne? Wir sind manchmal ein bisschen schwierig. Jemand hat gesagt, manchmal ist die Gemeinde wie die Arche Noah, als das war Gottes Rettungsboot, das ist wichtig, trotzdem hat es manchmal drin gestunken bei den ganzen Tieren. So kann es in Gemeinde manchmal auch sein. Wir brauchen aber die Arche. Ohne die Arche, ohne die Gemeinde kommen wir nicht zurecht. Und heute eine Ermutigung für alle, die vielleicht noch nicht klar sind, ob das ihre Gemeinde ist oder nicht. Wichtig ist nicht, in welche Gemeinde du gehst, sondern wenn du eine Gemeinde gefunden hast, in der Jesus im Zentrum steht, in dem Gottes Wort gepredigt wird, möchte ich dir Mut machen, dann schließe ich der Gemeinde auch verbindlich an. Weil du es brauchst und es dir gut tut und den anderen, die freuen sich auch, wenn du dazu kommst. Und das Dritte, was wir aus dem lernen können, hier steht ja, er fügte täglich zur Gemeinde hinzu. Dieses täglich ist interessant. Wisst ihr, wir haben letztes Jahr eine Evangelisation gemacht, das ist auch nicht falsch, machen wir auch sicher irgendwann vielleicht nochmal. Aber die Gemeinde hat nicht Veranstaltungen durchgeführt, die haben täglich ihren Glauben gelebt und bekannt. In ihren Häusern, ne, und dann haben die, wenn die bei einem Nachbarn waren und sich Eier ausgeliehen haben und der gefragt hat, warum brauchst du Eier, haben die gesagt, ich mache einen Kuchen, heute treffen sich ganz viele Leute aus der Gemeinde hier, wir wollen Jesus feiern. Und da hatten die irgendwie gleich einen Anknüpfungspunkt, irgendwas von ihrem Glauben zu berichten. Die haben Zeugnis gegeben im Alltag und nicht nur bei einer Evangelisation. Täglich heißt, na, Gott hat das bestätigt, es sind Leute zum Glauben gekommen, das ist gut. Die erste Kirche ging nicht so rasant in die Welt durch große Evangelisationsveranstaltungen, sondern jemand hat gesagt, die erste Kirche wuchs in den Häusern der Christen. Cornelius, Apostelgeschichte 10. Cornelius hat eine Vision, dass er Petrus einladen soll und seine Freunde und Bekannten, was macht er? Er lädt alle ein, das Haus ist voll. Petrus kommt, predigt und die Leute bekehren sich. Dann muss Petrus erst noch klären, ob die überhaupt gläubig werden dürfen, weil es Heiden waren. Aber es begann in einem Haus. Der Petrus fing in seinem Haus an und du und ich können da mit dabei sein. Ich möchte das zusammenfassen, ich komme zum Ende. Also wir haben heute über Jüngerschaft gesprochen als Glaube, als Glaubensgemeinschaft. Und das möchte ich wirklich am Ende nochmal so betonen. Du und ich, wir brauchen eine feste Bindung an unsere Mitte, an Christus. Das war der erste Gedanke. Das ist unersetzlich für Gemeinde. Wo das nicht ist, kann Gemeinde nicht sein. Ohne Jesus geht es nicht. Da sind wir ein Sportverein oder irgendwas anderes, was nicht schlecht sein mag, aber wir sind keine echte Kirche. Jesus soll das Zentrum sein. Regelmäßig heißt, nicht nur sonntags, das ist auch gut, aber auch in der Woche soll ich mit Jesus unterwegs sein. Das Zweite, was wir gehört haben, war, dass Ehrfurcht und Freude da in der Gemeinde war. Das wünsche ich mir, dass unsere Gemeinde Menschen kommen und sagen, da ist Ehrfurcht und trotzdem sind die Christen fröhlich. Dass Menschen mir das auch so abspüren und dir auch. Das hat was mit Jüngerschaft zu tun. Das muss ich sicher auch lernen und Jesus bitten, mich zu verändern, aber das dürfen wir. Und das Letzte wünsche ich mir auch, dass wir nicht eine Gemeinde sind, die sich nur um sich selber dreht, so schön Gemeinschaft sein kann, ne? Sondern dass wir immer einen Blick haben, dass Gemeinde immer einen Blick nach außen hat auf Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Denn Gott will vor allem, dass Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und da dürfen wir dazu beitragen und das wünsche ich dir und mir, dass uns damit hineinnehmen lassen. Amen. Ich möchte beten. Herr, ich danke dir für die erste Gemeinde in Jerusalem, von der wir so viel lernen dürfen, wie geistliche Babys sozusagen zu Jüngern und Jüngerinnen werden können. Ja, dass wir vor allem dich brauchen. Du musst die Mitte sein in meinem Leben, in dem Leben der Gemeinde, in unserem Leben. Und da wollen wir dich bitten, dass jeder von uns diese Entscheidung immer wieder neu trifft, dich die Mitte sein zu lassen, um dich zu drehen. Gemeinschaft des Glaubens bedeutet eben vor allem auch Gemeinschaft, weil wir einen Herrn haben, ja, eine Ausrichtung. Und das tut uns gut. Nimm uns mit hinein. Wir wollen dich bitten, dass wir in der Bibel zu Hause sind, gute Gemeinschaft erleben, dass wir beim Abendmahl Bestätigung erhalten, dass du für uns bist, dass wir bei den Gebeten und Gemeinschaft, Brot brechen, Gebet und was fehlt noch? Aber jetzt bin ich selber durcheinander gekommen. Ja, egal. Dass du uns trägst und hältst, dass du uns an die Hand nimmst und leitest. Und ich danke dir, dass wir eine Gemeinde sein wollen, die in der Ehrfurcht und Freude zu spüren ist und die unterwegs ist, um auch anderen Menschen von dir zu erzählen. Gebrauche uns, dass wir nicht zufrieden sind, dass Gemeinden schrumpfen, dass viele Leute nicht kommen, sondern dass wir erleben, dass Menschen durch uns auch zum Glauben finden, dich kennenlernen. Und da wollen wir dich bitten, dass du das segnest, dass du uns Wege und Türen öffnest und dass Menschen wirklich in unserer Gemeinde dich kennenlernen.